Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Jetzt könnten wir uns mal eine Runde gesund streiten, ne? Nachdem das heute unser Thema
Boah, nee. Gar keine
Hast du Lust?
Nervenkapazitäten dafür.
Nein, ich auch nicht. Ich habe auch keine Kapazitäten heute dafür.
Aber weißt du was, das ist auch gut.
Das ist auch gut so. Aber Streit gehört ja ganz gesund in eine Beziehung. Und das ist auch das, was ich dem Team, mit dem ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, in den letzten Tagen auch bewusst gemacht habe, dass Streiten und Streit zu haben bedeutet, eine gesunde Beziehung zu führen und in dem Fall halt eine gesunde Teambeziehung zu haben. Und ich muss dir echt sagen, wenn mir jemand erzählt von einer Beziehung, in der die Person keinen Streit hat, also es betrifft oft sogar als Aussage Paarbeziehungen sehr häufig, ne, dass eine Klientin vor mir sitzt und sagt, wir streiten fast nie oder wir streiten nie, dann werde ich misstrauisch und hellhörig. Ich werde deshalb hellhörig, weil das eine Aussage über die Beziehung ist, die ungesund klingt.
Ich habe da das Gefühl, als würde man was auslassen, wenn man nicht streitet. Also, weil es kann ja nicht perfekt sein, oder? Also,
Ja.
das ist schon weird.
Ja, das mit dem Auslassen ist eigentlich ein richtiges Gefühl. Man lässt ja auch de facto was aus. Und nämlich alles, was besprochen oder thematisiert werden muss, um in dieser Beziehung auch zu wachsen, ne? Und wenn man Streit nicht als Mittel kennengelernt hat, um Verbindung herzustellen und Verbindung zu vertiefen, sondern Streit aus der eigenen Familie kennt, und da kennen wir es her, also das ist unsere Vorlage über Streit, stammt aus unserer Ursprungsfamilie, als etwas kennt, das zu Disconnection führt, das dazu führt, dass Verbindung abbricht, das dazu führt, dass Verletzungen stattfinden, die nicht wieder gut gemacht werden. Also wenn es keine gesunden Rupture and Repair-Zyklus gibt, also Ruptur und Reparatur, Abbruch und Reparatur, wie man es halt auch übersetzen möchte, kann man im Deutschen nicht so schön übersetzen, ne, wie im Englischen. Rupture and Repair ist sehr eingängig. Ruptur und Reparatur passt vielleicht am besten. Ja, wenn es diesen Zyklus nicht gibt, sondern es immer nur bei Rupture geblieben ist, also immer nur bei Ruptur, bei kaputt gehen, bei Rissen, Riss ist vielleicht auch ein schönes Wort, dann hat man Angst vor Streit, weil das bedeutet eben, dass Verbindung verloren geht und Verletzungen passieren, die nicht wieder geheilt werden. Und dann weicht man dem aus und hält die Abwesenheit für Streit fälschlicherweise für ein gesundes Merkmal einer Beziehung, was er nicht ist. Wenn er fehlt, ist es kein gesundes Merkmal, sondern wenn er da ist, ist es ein gesundes Merkmal einer Beziehung.
Da kommt es ja natürlich drauf an, wie man streitet, natürlich, ne?
Ja, da kommt es ganz stark darauf an, wie man streitet. Und wie gesagt, da muss man erstmal im ersten Schritt verstehen, dass wir bestimmte Vorlagen über Streitigkeiten haben, die aus unserer Ursprungsfamilie stammen. Und die sind häufig sehr unbewusst, weil die, das habe ich auch dem Team dann erzählt. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Das, was wir lernen in unserer Ursprungsfamilie über Kommunikation generell, die sich vor allem aber in der Streitkultur zeigt. Und eine Streitkultur kann eben auch beinhalten, dass es keinen Streit gibt. Dann ist das unsere Vorlage über Kommunikation, insbesondere über Streit. Und die ist so lange unbewusst, bis sie uns bewusst wird. Und wann wird sie uns bewusst? Entweder, wenn wir an unsere Grenzen geraten. Und das passiert dann in anderen Beziehungen, dass wir an unsere Grenzen geraten, merken, wir kommen so nicht weiter. Oder wir verlieren jemanden, der uns viel bedeutet. Oder wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und oder dann eben auch in der Therapie oder einem Coaching, wo wir uns mit diesen unbewussten Dingen auseinandersetzen, ne? Da ist dann zum Beispiel Person in der Rolle von Coach oder Therapeutin darauf aufmerksam macht, wenn wir von einer Situation erzählen, wo wir sagen, boah, ich komme da nicht weiter oder da habe ich einen Verlust erlitten, dass die halt zuhört und aufdecken kann, da könnte es um Kommunikation gehen an der Stelle. Und diese, ja, Kommunikationsmuster zu verstehen, ist ein ganz wichtiger Schritt, um in eine gesunde Streitkultur zu kommen.
Das klingt super plausibel. Da hast du ja jetzt mir auch, ja, Gottmans heißen die, glaube ich, empfohlen. Da gibt es ja ein Buch. Den Titel musst du natürlich auch nochmal sagen.
Der heißt Fight Right.
Und den gibt es nur auf Englisch, ne?
Nee, den gibt es auch auf Deutsch. Und auf Deutsch hat das Buch einen ganz, ganz blöden Titel bekommen. Das heißt nämlich 8 Konflikte, die jedes Paar, boah, ich glaube, irgendwie erlebt haben muss oder die jedes Paar hat. Auf jeden Fall 8 Konflikte, die jedes Ha, ich glaube, hat. So heißt das auf Deutsch. Also der Titel ist schon so nicht eingängig, dass ich ihn mir nicht so richtig gemerkt habe. Und ich weiß noch, ich hatte das in der Hand und habe gedacht, hä, ach, Konflikte, die wir alle durchspielen in Beziehungen, was ist das denn für eine Vorlage? Also so, da habe ich es dann wieder weggelegt, obwohl mir die Gottmans sogar ein Begriff waren, weil die in so, so vielen Fachbüchern vorkommen, weil die unheimlich gute Forschung in Beziehungen geleistet haben und auch noch leisten. Und von denen habe ich auch schon mal erzählt, das sind die mit dem Love Lab in Seattle. Die haben, weil der John Gottman, der männliche Part, das ist ein Ehepaar von den beiden, außerdem auch Mathematiker ist, der kann tatsächlich ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit deine Beziehung bestehen bleibt oder in die Brüche geht. Anhand und zwar der Verhaltensmethoden, die Paare in ihrer Streitkultur zeigen. Und das kannst du übertragen bei einer Paar- und Liebesbeziehung, natürlich auch auf andere Beziehungen, auf Arbeitsbeziehungen und auf Teambeziehung. Und ich kann das Buch sehr, sehr, sehr empfehlen. Es ist auf Deutsch bestimmt, wenn man den Titel wegignoriert, genauso gut wie auf Englisch. Und lasst euch von dem Titel nicht abschrecken. Es ist leider oft so, dass sehr gute Bücher irgendwie einen komischen Titel auf Deutsch bekommen haben. Es geht überhaupt nicht um 8 Konflikte, die man da irgendwie durchexerzieren müsste, sondern es geht wirklich um wissenschaftliche Forschung, die ganz toll auch anhand eben von Beispielen in den Büchern beschrieben werden, über Streitkultur, über Streittypen, über wie wir streiten und auch wie wir gesund streiten und was ungesunden Streit auch ankündigt oder beinhaltet, welche Merkmale das sind. Ja, ich finde, was man als Grundaussage ziehen kann, ist, dass wenn wir streiten oder auch in Beziehungen, es geht immer um die Frage, bin ich hier sicher aufgehoben? Und das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, aber das ist tatsächlich die Frage, die unser Gehirn, unser Nervensystem stellt, ne? Also bin ich hier in dieser Beziehung sicher? Und wir können dann gesund streiten, wenn wir signalisiert bekommen, auch wenn wir gerade streiten, du bist hier sicher, du bist gewollt und diese Beziehung ist nicht in Gefahr. Und ich habe jetzt mit einem Team auch mehrere sehr, ja, intensive Sitzungen gehabt in den letzten Tagen. Da hatten wir auch das Glück, dass wir viel Zeit miteinander verbringen konnten, noch wirklich mehrere Tage am Stück arbeiten konnten, was auch oft dann einfach noch mal mehr Tiefe zulässt. Und unter anderem haben wir gelernt, wie wir gesund streiten in diesem Team. Und das war irgendwie voll der schöne Anlass, auch diese Prinzipien der Gottmans, die ja eigentlich aus der Paarforschung sind, auf die Teambeziehung zu übertragen. Weil in dem Fall war es ein Konflikt zwischen den Spielerinnen und den Trainern. Das könnten natürlich auch, es gibt es ganz genauso, dass sich verschiedene Grüppchen von Spielerinnen miteinander streiten und die Trainer gar nicht oder die Trainerinnen gar nicht involviert sind. Aber in dem Fall war es eben Spielerinnen, also quasi die Mannschaft gegen die Trainer. Und es war auch am Anfang so, ne, dass es wie so ein Gegeneinander ist. Das ist ja häufig im Streit so, dass wir denken, der andere ist der Feind. Also wir gegen den anderen, ich gegen den anderen. Und dahinter steckt eben das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, also das, was wir in unserer Ursprungsfamilie gelernt haben. Ne? Habe ich da gelernt, dass nur einer gewinnen kann? Habe ich da gelernt, dass meine Bedürfnisse dann möglicherweise nicht gehört werden? Dass ich vielleicht auch gar nicht sprechen darf? Dass ich gar keinen Raum bekomme? Dass meine Emotionen keinen Raum bekommen? Also da gibt es so eine Vielfalt an Dingen, die schieflaufen können, die ungesunde Streitkultur sind. Und das ist so in unserem Nervensystem gespeichert, dass wenn wir in die Situation von Konflikt kommen, innerlich wirklich alles auf Hochtouren läuft, dass es ganz schmerzhaft ist und wir unheimlich angespannt sind. Zum Beispiel dann, wenn wir es so kennen, dass wir wirklich stark verletzt werden, wenn gestritten wird, dass wir überhört werden, dass wir nicht zu Wort kommen und dass es stets zu Lasten unserer Gefühle und Bedürfnisse geht. Das bedeutet, dass wir in der Ursprungsfamilie nicht gelernt haben, dass Streit Teil einer gesunden Beziehung ist und dass er vor allem nicht bedeutet, gegeneinander zu agieren, sondern gemeinsam gegen das Problem.
Da fällt mir gerade tatsächlich auch auf, wenn ich mich streite mit Leuten aus meiner Mannschaft oder generell auch mit denen man generell eine gute Beziehung eigentlich hat, ist es mir früher aufgefallen, es ist heute nicht mehr häufig so, da kommt es ein bisschen drauf an, wie wichtig mir das Thema ist, dass man ja aus der Ich-Perspektive heraus sich ja dann im Prinzip verteidigt, gerade in so Teamkonstellationen, dass man häufig nur seine eigene Wahrheit sieht, aber nicht versucht zu verstehen, weswegen der andere vielleicht auch so reagiert. Ich habe immer das Gefühl, dass das hilft. Gerade sowieso, wenn man als Coach zum Beispiel mit dem Spieler sowieso spricht, dann sollte man sich immer in die andere Position reinsetzen.
Damit meinst du als Trainer, ne? Wenn du
Genau,
Coach warst.
ganz genau als Trainer. Aber andersrum, wenn man auch innerhalb der Mannschaft von Spielerin zu Spielerin einen Konflikt hat, hat mir das immer unfassbar geholfen, wenn ich sage, okay, wieso reagiert die andere Person gerade so, um das besser verstehen zu können? Ne? Also.
Genau, und das ist aber auch genau die Krux, oder was dann schwerfällt, weil nämlich, wenn wir gestresst werden, und das passiert in Streitsituationen, vor allem wenn wir die als bedrohlich und verletzend erlebt haben, geht unser gesamtes Angstzentrum und Stresszentrum im Gehirn komplett an und es verdrängt die Fähigkeit zur Empathie. Deswegen entsteht dieses Ich gegen dich oder wir, zum Beispiel wir Spielerinnen gegen die Trainer und die TrainerInnen sagen wir gegen euch. Das entsteht dadurch, dass das Empathiezentrum ausgeschaltet wird. Und je mehr ich es schaffe, mich zu regulieren in dieser Streitsituation, also je besser meine Emotionsregulationsfähigkeiten sind, da denke ich jetzt an alle Folgen, die wir beide hier vorher schon aufgenommen haben zum Nervensystem, desto stärker bleibe ich bei mir. Und bei mir zu bleiben ist nichts anderes als meine Empathie bleibt möglichst an. Also meine Verbindung zu meinem Empathiezentrum, zu der Fähigkeit, mich in den anderen hineinzuversetzen, das ist nämlich Empathie. Die bleibt, diese Verbindung wird nicht unterbrochen, sondern die ist, wenn auch vielleicht mit ein paar Störsignalen, auf jeden Fall noch irgendwie an. Und das ist höhere Kunst. Also das ist etwas, was schwierig ist und was uns umso leichter fällt, je mehr wir vermittelt bekommen, diese Beziehung ist sicher, weil das ist regulierend. Damit koregulieren wir uns auch gegenseitig. Streit ist Stress, zu signalisieren, du wirst hier geliebt. Auch wenn wir gerade streiten, diese Beziehung ist nicht in Gefahr. Aber wenn wir streiten und das nicht signalisieren, dann denken wir oft, die Beziehung ist in Gefahr, weil unser Gehirn das signalisiert. Und dann ist die Empathie auch aus.
Aber da hilft es tatsächlich ja auch in so einer Situation, das nochmal ganz deutlich klarzustellen, ne?
Ganz genau, ja. Das
Ja.
tatsächlich auch zu sagen. Also mit einer Kommunikation zu arbeiten, die das beinhaltet, zum Beispiel zu sagen, auch wenn ich gerade merke, dass ich mich furchtbar ärgere über etwas, was ich gehört habe, dass du sagst oder was du in der vorangegangenen Situation getan hast, über das wir uns hier gerade unterhalten, ist es so, dass ich dich sehr gern habe. Und das ist auch der Grund, warum ich hier sitze und dir das sage, weil ich gern möchte, dass das nicht zwischen uns steht. Jetzt mal als ausformuliertes Beispiel oder irgendeine Variante davon. Du kannst jemandem auch signalisieren, das hier ist sicher, indem man zum Beispiel Körperkontakt herstellt, wenn man die Hand von jemandem nimmt oder jemandem die Hand aufs Knie legt oder sich bei den Händen hält. Wenn das geht, das ist so, ne, das muss nicht, aber man kann mal gucken, ob das eine Möglichkeit ist. Da darf man auch mal testen, was für einen selber am besten ist. Manche Menschen sagen, für mich ist es viel leichter, die Hand meiner Partnerin, meines Partners oder meines Freundes, meiner Freundin oder eben der Person zu nehmen, mit der ich hier gerade im Streit bin, als zum Beispiel diese Worte zu sagen von ich mag dich oder das hier ist sicher und lass uns das auf der Ebene klären. Dass das natürliche zwischen TrainerInnen und Spielerinnen nicht so eine Option ist, ist mir auch bewusst. Da arbeitet man vielleicht dann doch besser mit Worten und Aussagen.
Genau, das hätte ich jetzt auch gerade nochmal angesprochen. Aber ich finde tatsächlich, je nachdem, was man für eine Beziehung hat, auch innerhalb der Mannschaft, von Trainerin zu Spielerin, kann es auch gut sein, wenn man, weiß ich nicht, so ein Schulterklopfen, ne? Wenn man das im Training, im Sportkontext sowieso macht, ist das ja auch vernünftig oder gut, wenn das für die Person generell passt. Das weiß man ja dann hoffentlich, dass man das mal macht, um einfach die Person oder das Nervensystem der Person somit auch nochmal zurückzuholen und zu regulieren, weil sonst ist er ja ganz auf sich alleine gestellt und somit nimmt man ja auch ein bisschen Energie raus, ne?
Absolut. Ich muss auch gerade daran denken, dass wir auch die wunderschöne und gleichzeitig traurige Erfahrung gemacht haben, jetzt in dieser Zeit mit dem Team, dass zwei Spielerinnen gesagt haben, eben, dass es ihre letzte Saison ist. Die haben das angekündigt. Das sind zwei sehr altgediente Spielerinnen. Das hat beim Team dann viel ausgelöst, nämlich Traurigkeit. Und was aber so schön war, falls sich jetzt gerade jemand wundert, wie ich den Satz begonnen habe, Ich habe gefragt, ob wir eine Teamumarmung brauchen. Und eine Teamumarmung ist dieser Kreis, ne, den auch viele aus dem Fernsehen kennen, wenn so ein Fußballteam da steht und diesen Kreis bildet und sich hält. Manche machen auch keinen Kreis, manche machen einen Huddle, dass jeder irgendwie jemanden berührt. Aber in dem Fall haben wir diesen Kreis genommen. Den möchte ich hier nochmal als Beispiel ganz bewusst auch anbringen, weil wir haben dann es eben gehalten und die Traurigkeit ausgehalten. Da sind ganz viele Tränen geflossen und gleichzeitig war das so schön, weil es so tröstlich war, das zusammen zu erleben und dass diese Emotion in diesem Kreis, also da bekommt den Raum halten für Emotionen plötzlich eine ganz neue Bedeutung, weil es visuell so schön zu sehen ist, in diesem Kreis Raum für diese Emotionen, für diese Gefühle waren und die Tränen liefen. Und es haben alle ausgehalten, also indem wir uns berührt haben, weil wir so ein sicher gebundenes Team auch sind bei diesem Team. Das hat gut getan. Und das auch zu erleben, wie gut das tun kann, gemeinsam als Team schwierige Emotionen auszuhalten, indem man zum Beispiel auch körperliche Koregulation und Körpersprache benutzt, wie diesen Kreis, diesen Teamkreis, der ja so eine übliche Berührung auch im Teamsport ist, ist eine unheimlich schöne Erfahrung. Also wenn ich da jetzt noch dran zurückdenke, bin ich ganz berührt und voller Ehrfurcht, dass ich Teil davon sein durfte, dass wir das gemacht haben, obwohl es so ein trauriger Anlass war, aber es war so schön. Und man könnte auch mal überlegen, wenn man sich jetzt streitet, ob man zum Beispiel am Ende, wenn man merkt, also beim Streit fließen ja auch häufig Tränen und wenn es eine sehr sichere Atmosphäre ist, dann wird auch viel Verletzliches geteilt. Ob man sich am Ende dann, wenn einem danach ist, auch in den Arm nehmen möchte. Oder eben so ein Kreis oder ein ähnliches Symbol, das kann man ja mal für sich überlegen, auch machen möchte zum Abschluss, um zu zeigen, wir halten einander. Und damit stellt man ja auch nicht nur wörtlich, sondern durch diese Berührung wirklich sichtbar und spürbar auch für den Körper die Verbindung her. Und das reguliert das Nervensystem auch sehr, sehr gut. Und es fühlt sich einfach schön an. Und man kann sehen und auch spüren, wir gehören zueinander. Und wir haben uns auch wenn wir gerade gestritten haben, wieder füreinander entschieden. Und je öfter das passiert, und das ist der Rupture and Repair-Zyklus, ne? Also dieser Reparaturteil des Kreislaufs, der einfach da rein muss, der dann nach so einer Ruptur unbedingt stattfinden muss, je öfter der passiert, nachdem es also die Ruptur gibt, den Streit, diese Reparatur stattfindet, die Teil des Streites ja irgendwie auch ist, dass die stattfinden soll. Also das schließt einen Streit jetzt erstmal ab. Erstmal, weil es gibt Streitigkeiten, die lassen sich nicht lösen. In einer Beziehung kommen die immer wieder vor. Und das ist auch normal, das muss man auch verstehen. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil manche denken, oh, das muss doch jetzt mal gelöst sein. Nein, muss es nicht. Solange wichtig ist, dass es immer diesen Reparaturteil noch gibt, also Rupture and Repair, und dass das als Zyklus immer wieder so stattfindet. Und je öfter das so stattfindet, indem ich das vielleicht sogar eben ja, so ein Symbol auch dafür bekommt, den wir uns an den Händen halten oder in den Arm nehmen. Mache ich nochmal total klar, es gibt Repair bei uns und dann fangen wir an, uns sicher zu fühlen in dieser Beziehung. Und dann fängt die Beziehung, wenn ich das so oft erlebt habe, dass ich weiß, ich verlasse mich darauf, dass wenn wir streiten oder es Themen gibt, ich die ansprechen kann, weil es Repair gibt, also Reparatur, dann fängt diese Beziehung an, unheimlich viel auszuhalten. Und wenn eine Beziehung im Sport, eine Teambeziehung, unheimlich viel aushält, dann halte ich wirklich auch die Dinge aus, die heftig sind, wie Gegentore, wie Rückstand, wie Niederlagen, wie Leistungsdruck, und schaffe Sachen, die man sonst vielleicht nicht schafft, indem dieser Zyklus so gesund funktioniert. Und wir brauchen oft Hilfe dabei, eben weil wir es lernen müssen, wenn wir es nicht kennen, dass wir jemanden brauchen, der da sitzt und uns hilft, uns durch diesen Zyklus zu führen und auch zu sagen, jetzt sind wir gerade an der Stelle. Das ist ein Reparaturversuch. Es gibt nämlich auch Reparaturversuche, die übersehen werden, manchmal vom Gegenüber, aufgrund der vielen Emotionen, die da so in uns sind und des Stresslevels. Ja, das ist ganz wichtig, dass man auch sagt, da hole ich mir vielleicht Unterstützung. Ne? Also die Mannschaft hat gesagt, wie schaffen wir das denn alleine? Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und dann habe ich auch gesagt, ja, müsst ihr doch auch nicht. Also dafür bin ich ja da, dass ihr Unterstützung dabei bekommt. Und gemeinsam lernen wir dann, wie es funktioniert. Und dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ihr es auch alleine hinbekommt. Aber ihr müsst es am Anfang nicht alleine können. Dafür gibt es genau Menschen wie mich, die man sich dazu holt und die auch übrigens koregulieren. Also ich sitze dann da und achte darauf, dass diese sichere Atmosphäre fürs ganze Team da ist, obwohl wir gerade streiten, und mache das auch bewusst, indem ich dann auch mal rauszoome und sage, guckt mal, jetzt gerade habt ihr angefangen, sehr konstruktiv miteinander zu diskutieren, zum Beispiel, weil wir bei einem Thema sind, wo ihr euch einig seid. Aber wenn wir zu dem anderen Thema zurückkehren, dass das Konfliktthema ist, dann ist die emotionale Situation plötzlich wieder eine andere. Also das auch bewusst zu machen, dass man das von außen reflektierend sieht, weil das ist ein Teil von Emotionsregulation. Dinge auch von außen zu betrachten, auch wenn es vielleicht in Echtzeit manchmal nicht möglich ist, aber dafür im Nachgang, das ist genau der Moment, wo unser Gehirn neue Wege baut, um in Verbindung mit dem vorhin angesprochenen Empathiezentrum zu bleiben.
Jetzt hast du erklärt, wie man aus der Streitsituation im Prinzip rausgehen kann. Jetzt habe ich mich im Vorfeld ein bisschen informiert und bin über was ganz Spannendes gestoßen, und zwar die vier apokalyptischen Reiter. Da wirst du uns bestimmt gleich kurz erzählen, worum es da geht. Und ich bin der Meinung, dass gerade diese vier apokalyptischen Reiter mit diesen vier Punkten, dass die einem so einen ersten Initialstoß in die richtige Richtung geben. Wenn man jetzt gerade eben hier die Folge hört und sich da nicht so wirklich draus was vorstellen kann, wie kann ich denn überhaupt einen Streit für mich in eine völlig andere Richtung lenken, vorab schon, dann finde ich tatsächlich, dass man auf diese vier Punkte für sich selbst nochmal drauf eingehen kann. Und da würde ich gerne jetzt einmal kurz von dir erfahren, was sind denn diese Punkte?
Meinst du mit den vier apokalyptischen Reitern und wie du das gerade gesagt hast, dass man darauf achten kann, dass man bei sich selbst nämlich beobachten kann, ob man einer von den Reitern, ob man das gerade performt, ne?
Genau, ganz
Ja,
genau.
in einer kritischen Selbstbeobachtung. Also, geht auch auf Forschung von den Gottmans zurück. Die haben herausgefunden, dass wenn diese vier apokalyptischen Reiter in einer Beziehung stattfinden, das sind Verhaltensweisen, dann kündigen die das Ende der Beziehung an, mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, wenn die da regelmäßig vorgeritten kommen. Und das sind Kritik, also dass man den Charakter des Partners kritisiert, zum Beispiel. Verachtung, das ist Sarkasmus, Zynismus, Spott und Augenrollen. Also alles, was so unter Sticheleien und Hochmut fällt. Dann Verteidigungshaltung, Defensivität, ne, Ausreden suchen, dem anderen die Schuld geben, denn jemand, der keine Verantwortung übernimmt, mit dem kann man überhaupt gar keine gesunde Beziehung führen. Das ist immer auch also Merkmal für eine einseitige Beziehung. Und Mauern. Also jemand, der sich stets zurückzieht, der Kommunikation ausweicht, der schweigt, der den anderen ignoriert, der sich emotional zurückzieht, mauert auch durch Körpersprache, durch Arme verschränken, weggucken, durch so tun, als wäre der andere nicht da. Diese vier Reiter, also es reicht schon einer davon, kündigen an, dass die Beziehung sich dem Ende zuneigen wird, weil sie früher oder später daran zerbrechen wird.
Wollen wir einmal kurz auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen in einer Teamsituation?
Gerne, wenn du möchtest. Du kannst ja mal berichten, ob dir vielleicht dazu Beispiele einfallen aus deiner Teamsituation, wo du sagst, da sind die sehr sichtbar geworden und wie es dir damit gegangen ist und auch wozu es geführt hat, vielleicht.
Okay, das erste ist ja die Kritik. Das ist ja im Prinzip das, dass du halt die Person ja persönlich angreifst und nicht ihr Verhalten auf dem Spielfeld. Also es wird halt persönlich und nicht auf die Taktik oder Strategie im Prinzip bezogen. Das sind so Sachen wie bei uns im Football-Kontext, wie, boah, du bist immer zu langsam oder du checkst es nie.
Ja, genau. Man könnte auch zum Beispiel sich vorstellen, dass eine Spielerin statt zu sagen, für mich ging der Matchplan nicht auf, ich habe das Gefühl, der hat uns auf dem Spielfeld nicht weitergebracht, sagt, du bist ein schlechter Trainer.
Genau, ja. Und da habe ich tatsächlich herausgefunden, dass wenn man das jetzt, also ich spreche jetzt aus Coaching-Sicht, dass wenn man als Beispiel sagt, nicht, du bist immer zu langsam, sondern eher sowas wie, dein Read war zu spät, schau besser auf den Guard. Also dass man halt sagt, worum es wirklich geht und dass es nicht persönlich wird. Und es gibt der Spielerin in dem Moment dann auch nicht das Gefühl, boah, stimmt, ich bin zu langsam, sondern okay, beim nächsten Play, also beim nächsten Spielzug, achte ich jetzt mal auf was anderes, und somit habe ich dann sofort die Möglichkeit, mich zu bessern.
Ja, wir dürfen übrigens bei Kritik nicht vergessen, dass auch konstruktive Kritik, auch das Kritik-Sandwich, auch alle Methoden, die wir da mal irgendwie zugelernt haben, letztlich ist immer, wenn uns jemand sagt, dass wir etwas schlecht gemacht haben und auch wenn das wirklich nur das Verhalten betrifft, das tut eigentlich immer weh. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir, ja, dass wir das auch ein bisschen verstehen. Es gibt keine richtige Art, Kritik auf eine tolle Art mitzuteilen. Weil das immer bedeutet, dass transportiert wird, ich bin an irgendeiner Stelle unzufrieden mit etwas, was du getan hast und etwas, was wir tun, gehört nun mal zu uns. Also Ja, es ist natürlich schon unsere Aufgabe, als Persönlichkeit so zu reifen, dass wir Verhalten und Persönlichkeit unterscheiden können, dass wir auch sagen können, okay, mein Verhalten definiert mich nicht, als Person und ich kann Fehler machen und das ist in Ordnung und deswegen, ja, aber ich möchte auch nicht sagen, brauche ich das nicht persönlich nehmen. Es ist schwer, wenn jemand unser Verhalten anspricht, es nicht persönlich zu nehmen, denn es ist ja nun mal unser Verhalten. Das muss einem sehr bewusst sein, wenn man kritisiert, Kritik und konstruktive Kritik, so heißt sie ja so schön, beinhaltet natürlich schon zu sagen, hey, aus Fehlern können wir lernen, nur wenn wir Fehler machen, wachsen wir. Ja, das stimmt. Und trotzdem muss sie sehr behutsam vorgetragen werden, weil es ein ganz vulnerabler Moment ist. Und es ist für jeden von uns schwer zu hören, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Weil da steckt drin, dass ich Angst habe, den anderen enttäuscht zu haben. Da steckt drin, dass ich Angst habe, nicht gut genug zu sein. Da kommen so viele Gefühle hoch, die auch ganz, ganz stark davon abhängen, was ich meiner Ursprungsfamilie über Liebe und über gemocht werden und auch über Kritik gelernt habe. Das sind auch Vorgeschichten, die kennen wir oft übereinander gar nicht, dass es ja einfach schwer ist zu hören. Und was da das die Methode der Wahl ist, wenn man da eine so nennen möchte, ist, dass ich, wenn ich Kritik gebe, in Ich-Botschaften spreche, dass ich sage, ich habe das Gefühl, für mich ging der Matchplan nicht auf. Ist ein völlig anderer Satz, als zu sagen, dein Matchplan war schlecht. Der hat voll versagt. Ne? Oder ich habe mich in dieser Situation mit dir nicht so wohl gefühlt. Ich frage mich, wie deine Aussage zu was die führen soll in unserer Beziehung. Mit diesen Ich-Botschaften eben da zu arbeiten, ist sehr hilfreich, weil es die Chance erhöht, gehört zu werden. Und auch das ist für den anderen immer noch schwer zu hören. Das müssen wir verstehen. Also auch wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dein Matchplan ging für mich nicht so gut auf, ist es so schön gesagt. Und trotzdem ist es für den Trainer, die Trainerin schwer zu hören.
Jetzt gehe ich direkt mal zum zweiten über. Das ist dann die Verachtung.
Ja.
Ich persönlich finde, das ist eines der stärksten Beziehungskiller, egal in welchem Kontext. Weil dann, hier geht es jetzt um Respektlosigkeit, Sarkasmus und Überlegenheit. Ich habe jetzt als Beispiel, das ist mir selbst schon passiert, wir stehen ja beim Football vorher, bevor das Play anfängt, in einem Huddle. Also es war noch zu meiner Offense-Zeit, da habe ich noch Receiver oder Tight End gespielt. Und wir bekommen von außen ein Play rein. Der Quarterback wiederholt diesen Play. Und im Football-Kontext ist es so, wenn man das nicht verstanden hat oder es nochmal wiederholt werden muss, dann sagt man check, check. In dem Fall war das so, dass ich check, check gesagt habe und das Play war just zuvor nochmal aufgerufen worden. Das heißt, ich kannte das Play, habe es aber nicht gehört, beziehungsweise habe es gehört, aber konnte es nicht verarbeiten und habe halt check, check gerufen und habe gesehen, wie zwei meiner Mitspielerinnen, die mir gegenüber standen, die Augen verrollt haben.
Oh.
In dem Moment war für mich das Play tot, weil ich nicht mehr bei mir war und mir dachte, boah, klasse, ich werde jetzt sowieso, also das hat der Quarterback auch gesehen. Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, der Quarterback wird mich nicht anwerfen. Weil nur weil ich gesagt habe, check, check, weil ich es nicht gehört habe. Ne? Also ich wusste, was ich tun soll, habe es aber nicht verarbeitet, so schnell, weil ich noch irgendwie im letzten Play drin gehangen habe. Genau. Das war nur ein Augenrollen und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur ein Augenrollen hat mir mein komplettes Selbstwertgefühl für dieses Play und auch für die danach, muss ich dazu sagen, einfach weggenommen. Und das war echt fies. Ne? Deswegen finde ich es halt unfassbar wichtig, das ist beim Football ganz, ganz wichtig und auch bei allen anderen Teamsportarten sowieso, dass man halt eine Kultur der Wertschätzung aufbaut, ne? Dass man sich halt an die positiven Eigenschaften des Gegenübers erinnert und halt auch eine Dankbarkeit dafür entwickelt, dass man halt im Team von anderen Spielern ernst genommen wird, dass man keine abfälligen Kommentare in der Situation herausbricht oder eben, dass man halt respektvoll und aktiv kommuniziert. Natürlich, jetzt im Football ist es so, dass man das nie in der Situation machen kann, weil das alles super schnell ist. Aber da heißt es dann einfach, okay, dann bleibe ich bei mir und rolle nicht mit den Augen und versuche meinem anderen halt dann einfach die bestmögliche Hilfe zu sein, die ich gerade sein kann. Und das ist in so einer Situation einfach gar nicht zu reagieren, weil das gerade eine Situation ist zwischen dem QB und mir gewesen zum Beispiel. Im Fußball ist das vielleicht in der Kommunikation zwischen den Spielerinnen an sich. Also das ist meistens eine 1-zu-1-Situation und das kann man dann am Spielfeldrand halt klären. Genau solche Kleinigkeiten, ne? Also Respektlosigkeit auf dem Spielfeld passiert leider so, so schnell, weil das eben so, so fein ist, ne? Also weil das eine Geste ist, ein Augenrollen, ein Kommentar, der so von wegen, weiß ich nicht, Hast du ja beim letzten Mal auch schon nicht geschafft, ne? Und das stampft die
Schon. Es ist, es
Beziehung.
geht um, es geht um Hohn und den anderen abwerten.
Genau, und das stampft die Beziehung so schnell ein und auch innerhalb einer Partnerschaft zum Beispiel, ne?
Macht jetzt total Sinn, dass die sagen, ist ein apokalyptischer Reiter, macht ihm, kündigt das Ende der Beziehung an, ne?
Ja, definitiv. Also
Ja.
wenn ich mir überlege, wenn ich hier zu Hause mich streite mit meiner Partnerin und also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie die Augen rollt und geht. Dann werde ich
Ja.
so fuchsteufelswild und wütend. Da spricht man drüber und dann wird das nicht mehr gemacht. Häufig merken das die Leute auch gar nicht, dass sie das machen,
Da
dass
sind
wir
wir
das
wieder bei den
passieren.
Unbewussten, ne? Da sind
Ganz
wir, wenn
genau.
meine Streitkultur meiner Ursprungsfamilie war, dass ich mich mit Hohn geschützt habe vor dem Schmerz, den der Streit hervorgerufen hat, dann werde ich wohl dazu neigen, das später auch weiterhin so zu machen, wenn man das da so gelernt hat. Und
Ja, genau. Also wie gesagt, das ist der zweite Punkt, Verachtung, mega krass. Also, das ist
ja, der ist sehr tödlich, ne? Also das ist wirklich, sind so sehr tödliche Hiebe. Übrigens kann man auch das auf unser Bindungssystem übertragen. Die, die sehr gerne kritisieren, das oft auch nicht bemerken, sind Menschen mit einer ängstlichen, ambivalenten Tendenz im Nervensystem. Und die, die sich auf das hohe Ross des Hohns retten, sind häufig Menschen, die ein vermeidendes Bindungssystem haben, weil nämlich Hohn distanziert und Kritik Nähe herstellt. Also Kritik geht auf den anderen zu. Nähe herstellt in Anführungszeichen, ne? Kritik strebt auf Bindung, geht auf den anderen zu, weil wir bleiben dabei ja in Kontakt in der Form, dass wir miteinander reden, während ich kritisiere und der andere sich verteidigt. Da ist kein Abbruch da. Und Hohn ist so ein inneres, sich auf das hohe Ross setzen bedeutet, sich zu distanzieren. Und deswegen auch so ganz gerne von den beiden jeweiligen Nervensystemtypen gerne genutzt.
So, jetzt haben wir die zwei ersten weg, den schlimmsten hinter uns. mein persönlicher Feind.
Darf ich zudem noch kurz eine Sache sagen zum
Selbstverständlich.
persönlichen Feind, den nehme ich der Verachtung. Thematisiert das bitte immer. Also thematisiert alle, wenn ihr sie beobachtet, aber wenn du merkst, dass du verhöhnt wirst, spreche es an, thematisier es und ich weiß, das ist schwer. Mir ist das mal in einer Freundschaft passiert, dass ich bemerkt habe, eine Freundin fängt plötzlich an, mir gegenüber mit Verachtung zu reagieren und das drückte sich sowohl verbal als auch in entsprechenden Emojis aus, die mir da über WhatsApp geschickt wurden und ich habe das sofort thematisiert und gesagt, ich beobachte, ich Botschaft, ne? Ich beobachte in letzter Zeit, dass du mir das erste Mal mit Herablassung begegnest. Also damit das erste Mal meine ich, das erste Mal in unserer Beziehung findet das plötzlich statt, dass ich sehe, dass da Herablassung ist und damit habe ich es thematisiert. Es ist eine Möglichkeit, diese Strategie dem anderen auch bewusst zu machen, indem man es thematisiert. Wenn man es nicht thematisiert, wird es sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
Fällt mir jetzt gerade auch noch dazu ein, bei uns im Football gibt es dafür sogar eine extra Strafe, wenn man den Gegner verhöhnt.
Ja,
Und das ist auch
stimmt.
eins der schlimmsten. Also wenn man das mehrfach macht, dann wird man auch vom Platz geschmissen. Ich kann mir vorstellen, dass es im Fußball ähnlich ist. Bei uns gibt es dann das klassische Duschsymbol mit der Hand über dem Kopf und dann heißt das, du darfst jetzt gerne gehen und bist vom Platz verbannt. Das ist Verhöhnung des Gegners. Wenn wir zum Beispiel einen Touchdown laufen und Gestiken machen, das sieht man auch in der NFL zum Beispiel ganz viel. Die müssen dann Strafen bezahlen dafür, aber die spielen auch mit einem anderen Regelwerk. Wir spielen zum Beispiel mit den College-Regelwerken und da ist es ganz genauso. Also wenn man dann in der Endzone reinläuft, Touchdown macht und den Gegner verhöhnt mit irgendwelchen obszönen Gesten zum Beispiel oder man sagt dann irgendwas, dann gibt das eine PI und das ist eines der schlimmsten Strafen, die man haben kann. Und das ist auch personenbezogen. Also wenn das zweimal passiert, dann bist du halt weg vom Fenster. Da sieht man mal, wie schwer tatsächlich Nummer zwei Verachtung halt auch ist, ne? Also auch im sportlichen Rahmen generell.
Ja, ist sehr verletzend. Ja, schön,
Genau.
dass du es nochmal ergänzt hast, dass es sogar in das Regelwerk mit aufgenommen
Ja.
ist und im Sport einfach Konsequenzen hat, ne?
Ganz genau.
Ja, für Kritik kriegt man ja in der Regel keine gelbe Karte oder eine Strafe, je nachdem, was sie vielleicht beinhaltet, aber Verachtung
Ja.
schon schneller. Ja, das
Genau.
nächste ist Defensivität, also Verteidigungshaltung, Ausreden, dem anderen die Schuld geben. Ich finde, so Defensivität zeigt sich sehr stark, vor allem dem Merkmal, keine Verantwortung zu übernehmen, ne?
Ja, ich finde, also mir fällt da direkt im Sportkontext ein, so von wegen, weiß ich nicht, dein Call war schlecht als Coach, das war nicht mein Gap, das war doch deine Spielerin und einfach immer alles auf die andere Person zu schieben. Jetzt zu Hause zum Beispiel im privaten Kontext, wenn man Kritik bekommt, konstruktive Kritik, dann dieses, Ja, aber bei dir war das doch so und so. Dann ist es genau das Gleiche, ne? Also man versucht dann im Prinzip direkt hier die UNO-Reverse-Karte zu spielen und die Perspektive auf dein Gegenüber zu lenken.
Die UNO-Reverse-Karte. Ein
Ja.
schönes Bild.
Genau. Und das ist
Siehst du
das.
das? Ja. Ja, ist ein
Und
gutes Bild.
was man da halt tatsächlich machen kann, ist einfach zu sagen, okay, habe ich jetzt angenommen, ob ich das jetzt nachvollziehen kann oder nicht, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber dann einfach zu sagen, ja, okay, das war meine Schuld, das war mein Fehler, ich werde daran arbeiten.
Ja, man kann auch sagen, übrigens, natürlich, man muss nicht sagen, war meine Schuld, mein Fehler, ich werde daran arbeiten. Das ist natürlich schön, wenn man das auch so sieht, aber vielleicht ist auch in dem Moment ein ehrlicher Satz zu sagen, das sehe ich anders. Ich habe eine andere Perspektive darauf und den Raum zuzulassen, dass zwei Menschen sich gegenüberstehen können und es gibt mehrere Wahrheiten und mehrere Perspektiven auf eine Situation. Es hat mit Verteidigungshaltung in dem Fall nichts zu tun, zu sagen, meine Wahrnehmung ist eine andere, weil das lässt deine stehen. Abwehrhaltung ist auch, ne, so nicht greifbar zu sein oder eben auch dem anderen seine Perspektive zu nehmen und die nicht zuzulassen. Die richtige Reaktion ist nicht zu sagen, stimmt, hast recht, war meine Schuld. Das ist schön, wenn das einer kann und sagt, ja, stimmt, das sehe ich jetzt, wo du es sagst, sehe ich das. Manchmal geht das auch überhaupt nur mit Verspätung übrigens, weil in dem Moment ist es auch recht natürlich, dass wir oft irgendwie so eine Abwehr oder so einen Widerstand spüren. Dann könnte auch die richtige Möglichkeit sein zu sagen, ich brauche einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Aber diese Dinge beinhalten Verantwortungsübernahme. Und zu sagen, meine Wahrnehmung ist eine andere, das sollte man auch nicht als Waffe einsetzen, sondern wenn es so ist. Ne? Also wenn der andere was sagt und man merkt, das ist aber, also das sehe ich anders, dann noch zu sagen, oh, das sehe ich ein bisschen anders. Können wir darüber mal sprechen? Und da ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt unterschiedliche Perspektiven auf Situation und das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Ja, die vierte ist Mauern.
Der Klassiker in Teams.
Mauern, Schweigen, Ignorieren, emotionaler Rückzug, ganz beliebt auch bei Menschen mit einem vermeidenden Bindungssystem, weil da ist es eine Stressreaktion.
Finde ich tatsächlich, also das Mauern meiner persönlichen Erfahrung nach ist eins der stärksten teamübergreifenden Methoden gegen die TrainerInnen. Wenn der Mannschaft etwas nicht gefällt und der Coach oder der Trainer das nicht versteht oder auch tatsächlich einfach nicht einlenkt und sich nicht selber irgendwie verändern möchte, dann ziehen sich SpielerInnen zurück. Und dann kann der Coach von der Seite jetzt im Football-Kontext so viele Calls reingeben, wie er will. Muss ich gestehen, habe ich auch schon mit meiner Mannschaft gemacht. Dann standen wir als Mannschaft der Defense auf dem Platz und dann habe ich gesagt, egal was der Coach sagt, ihr hört nur auf mich. Und ich habe tatsächlich auch dann seine Calls, die er reingegeben hat, übercalled. Und dann haben wir mein Spiel gespielt. Und das hatte aber was mit dem Coach zu tun. Das war auch so eine ganz krasse, so ein Stonewalling, also Mauern von der ganzen Abteilung her. Und das ist auch eine Sache, die man tatsächlich nicht machen sollte. Also man sollte sich, man kann sich zurückziehen und aus Konflikten ausweichen
Ja, muss man
für eine
aber sagen in dem Moment, ne? Also man muss dann sagen, ich ziehe mich jetzt zurück, ich brauche einen Moment und auch dann verabreden, wann man wieder zusammenkommt.
Und dann sagt man sowas wie, ich mache eine Pause und man nutzt dann die Zeit, um sich zu beruhigen, um sich emotional zu regulieren, um dann einmal durchzuatmen und zu sagen, hör mal, jetzt können wir noch mal reingehen. Ne? Und dann im Prinzip darüber sprechen, was denn eigentlich das Problem ist. In der Situation bei mir damals war es vom Trainer her aber nicht gegeben. Also der wollte auch einfach partout nicht zuhören. Somit haben wir als Mannschaft dann einfach gesagt, okay, dann nur mit der Mannschaft kannst du spielen. War das unsere persönliche Rache, mehr oder weniger, ist aber nicht empfehlenswert.
Also Mauern kann eingesetzt werden als Machtspiel. Am Ende des Tages sichert sich die Person dann die Macht, die die Verbindung abblockt und nicht mehr zulässt. Und der andere steht da im Re du lässt den anderen im Regen stehen, in einer völligen Hilflosigkeit. Und man treibt den anderen damit auch in eine Verzweiflung. Es ist sehr, sehr verletzend. Manchmal ist es auch so, dass Menschen das machen als Selbstschutzmechanismus, ne? Also aus großer Angst vor Emotionen, selbst aus großer Angst davor verlassen zu werden, aus großer Angst nicht gut genug zu sein, dass sie, weil sie sich völlig überwältigt fühlen, sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als eben eine Mauer hochzuziehen, weil hinter der Mauer bin ich vermeintlich sicher, so Selbstschutzstrategie. Und es gibt eben auch Menschen, die es als Machtinstrument benutzen. Was mit Mauern nichts zu tun hat, ist in einem Streitgespräch zu sagen, ich merke gerade, wir werden oder ich oder wir werden von Emotionen geflutet, dann ist unser Empathiezentrum aus. Und ich schlage vor, dass wir uns ein paar Minuten zurückziehen, um uns zu beruhigen. Oder ich brauche das gerade, ich brauche, und da gibt es auch Forschung zu, es sind 20 Minuten, die man braucht vom Gehirn her, um runterzukommen. Mindestens. Ich brauche 20 Minuten. Ich schlage vor, wir machen 20 Minuten Pause. Und dann treffen wir uns wieder. Und das ist nicht Mauern, weil ich eben teile, was in mir vor sich geht, dadurch wieder Verbindung herstelle und auch einen Zeitpunkt verabrede, wo der andere sich darauf verlassen kann, dass wir dann wieder zurückkommen und weitersprechen. Mauern bricht die Kommunikation einseitig ab und führt dann häufig dazu, dass zu einem anderen Zeitpunkt die Verbindung wieder aufgenommen wird, aber in der Form, dass dann so getan wird, als wäre gar nichts gewesen. Also, dass der Streit in den Teppich gekehrt wird. Und je öfter man das macht, dann fehlt Repair. Dann gibt es nur Rupture, 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 aber es gibt nie Repair. Und damit erodiert man und höhlt die Beziehung aus. Ja, also alle diese vier apokalyptischen Reiter sind sehr verletzend. Deswegen kündigen sie ja auch das Ende einer Beziehung an, wenn sie stattfinden. Und da möchte ich jetzt nochmal den Kreis schließen zu deinem Ausgangssatz. Der war nämlich, dass du gesagt hast, wenn man die kennt, kann ich an mir reflektierend beobachten, ob ich die mache und sie sein lassen. Mache ich stattdessen effektiv kommunizieren. Das macht man stattdessen. Ja, ich habe vorhin schon mal angeteasert, es gibt in Beziehungen Probleme, die sich nicht lösen lassen. Also das ist ganz normal, dass es in jeder Beziehung, vor allem in Paarbeziehungen, by the way, ein oder mehrere Themen gibt, die kann man nicht lösen und über die wird man sich auch immer wieder streiten. Und da ist die Aufgabe, nicht das Thema zu lösen, sondern gemeinsam gegen das Problem zu kämpfen. Sich als Team zu begreifen, unsere Beziehung, wir sind das Team, ob jetzt als Paar oder tatsächlich als Team, also die Spielerin zusammen mit dem Trainer gegen das Problem und damit den anderen nicht mehr zum Gegner zu machen, sondern das Thema zum Gegner zu machen, das wir gemeinsam angehen. Hier geht es im Grunde rein psychologisch betrachtet darum, dass wir Rupture and Repair praktizieren, also dass wir das Thema thematisieren, wenn es aufkommt und besprechen. Das ist eine wichtige Erfahrung. Manchmal müssen Dinge einfach auch nur mal ausgesprochen werden, also besprochen werden. Alleine dadurch wächst der Raum der flexiblen Zone. Also alleine indem man vielleicht sehr gegenteilige Ansichten ausspricht, wächst plötzlich die Möglichkeit für beide, wo sie doch flexibel sind, weil sie sich gegenseitig das Geschenk gemacht haben, diese Parteien jetzt, dass der andere gehört wird und auch das Gefühl erfahren durfte, in dieser Beziehung gehört zu werden. Das ist nämlich das, was wir in unserer Ursprungsfamilie oft nicht erlebt haben, dass wir gehört werden und dass der andere auch aushält, diese gegenteilige Ansicht zu hören. Also ich sage jetzt mal, das kann in einer Paarbeziehung sein, ich möchte auf dem Land leben und der andere sagt, ich möchte in der Stadt leben. Riesenstress, weil großes Problem. Indem das beide offen aussprechen und auch dem anderen die Möglichkeit geben, seine Wünsche und Anliegen dazu zu formulieren, öffnet sich plötzlich der Raum für den flexiblen Bereich. Es gibt nur sehr, sehr wenige Themen, die man als sogenannte K.O.-Themen bezeichnet und wo auch als einzige Lösung die Trennung bleibt. Und das ist, da gibt es auch viel Forschung zu, in einer Paarbeziehung zum Beispiel das Thema Kinder. Wenn der eine Kinder will und der andere nicht, da kannst du keine Kompromisse finden. Es gibt keine flexible Zone. Wo denn? Der eine kann ja nicht 18 Jahre lang die Augen zumachen und sagen, ach, das halte ich jetzt durch, weil das geht nicht, ne? Also so ein Kinderthema, das auch übertragt das auch gerne auf andere Beziehungen. Wenn es ein Kinderthema ist, bleibt häufig nur die Trennung, weil es keine flexible Zone gibt. Aber die aller, 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 allermeisten Probleme, die sich übrigens wie unlösbar und das Kinderthema anfühlen können, solange noch nicht darüber gesprochen wurde, sind kein Kinderthema. Die allermeisten Themen sind lösbare Themen, auch wenn sie sich super vertrackt anfühlen. Weil häufig dieses Aussprechen und dem anderen auch den Raum geben und den Raum halten, dass es ausgesprochen wird, ohne gleich zum Beispiel in die Abwehr- und Verteidigungshaltung zu gehen, ermöglicht, dass ich die Erfahrung mache, oh, ich werde gehört. Ah, okay, mein Empathiezentrum geht wieder an. Oh, mir ging es vielleicht vor allem ums Gehörtwerden. Okay, wie können wir denn zusammen jetzt eine Lösung finden für das Land- oder Stadtthema? Wo bin ich vielleicht doch mehr flexibel, als ich dachte? Und ich kann das erst ergründen, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich wurde gehört. Und dasselbe gilt in Teams, in Sportteams. Egal, über welchen Konflikt es da geht, über wollen wir diese Saison ambitionierte sportliche Ziele haben oder wollen wir Spaß haben? Wollen wir Ich weiß nicht, in die Sonne ins Trainingslager fahren oder bleiben wir hier? Man kann sich über so viel streiten, so viel kann wichtig sein, ja, und so viel kann wirklich auch so ein ganz vertracktes Thema sein, dass man auch immer wieder ran muss. Also, wo man nicht nur einmal redet, wo man immer wieder ran muss. Und diesen Prozess auch zu verstehen, dass eben Konflikte nicht einmal gelöst werden, das kann auch unser Anspruch nicht sein, obwohl wir ihn oft haben, weil es nicht realistisch ist, weil es nicht funktioniert. Also zu verstehen, ich muss das immer wieder besprechen, weil es ist unter Umständen eins von diesen Konflikten, die wir in dieser Beziehung immer wieder haben werden. Und da geht es darum zu begreifen, wir gegen diesen Konflikt. Dass also dieser Konflikt, dieses Thema ist das Problem, nicht wir sind das Problem. Und uns den Raum zu geben, uns zu hören, bedeutet, uns den Raum zu geben, unsere flexiblen Zonen zu erkunden, die uns vorher überhaupt nicht bewusst sind oft. Und wenn wir diese flexiblen Zonen erkunden, finden wir plötzlich Kompromisse. Und zwar oft wirklich tolle Kompromisse, weil die Lösung nämlich nicht sein kann, dass wir uns trennen. Und in Paarbeziehungen trennen, da weiß jeder, was ich meine, aber in der Teambeziehung zum Beispiel bedeutet das, Spielerinnen gehen oder der Trainer hört auf oder die Trainerin geht. Wenn man merkt, dass das keine Option ist, dass man das nicht will, dann fängt man an, oft gemeinsam eben nach Lösungen zu suchen. Das ist ein wunderschöner Prozess, der eben häufig ein bisschen Unterstützung braucht, weil es auch jemanden braucht, der daran erinnert, wir gegen das Problem, das muss oft nochmal besprochen werden. Es ist okay, dass wir das oft nochmal besprechen. Und ganz normal. Und für mich übrigens war in meinem Leben auch so ein Game Changer zu lernen, boah, das ist echt normal, dass es Themen gibt, über die wir immer wieder reden. Übrigens in Beziehungen häufig der Auslöser, warum wir über dieses Thema immer wieder reden, weil es um ein Thema geht, das sich ableiten lässt aus, wir sind unterschiedlich und eben nicht gleich. Also wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben vielleicht unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale, die nur wenig flexibel sind, also die sich eigentlich nicht verändern lassen. Daraus entstehen die. Und aus Träumen und Wünschen und Werten, die sich eben widersprechen können. Das ist das, was so eine gesunde Reibung dann auch erzeugt, wenn ich das auf so eine Weise besprechen und lösen kann und akzeptiere, dass es zu einer gesunden Beziehung dazugehört, dass das, was ich ganz am Anfang sagte, dass es Streit gibt, weil wir diese Themen, weil es um Werte geht, um Persönlichkeitsmerkmale, auch um eine Unterschiedlichkeit, die ganz immanent mit unserer Identität zu tun hat, dass wir die immer wieder diskutieren, um den Raum für Flexibilität erkunden zu können, indem wir diese Dinge besprechen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Aber danke, dass du das sagst. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe das gut erklärt.
Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall enlightened und habe jetzt verstanden, worum es geht. Genau,
Schön.
jetzt freue ich mich tatsächlich schon auf den nächsten Streit. Dann kann ich die Sachen alle erstmal anwenden.
Ja, Übung macht den Meister.
Genau.
Also bedenkt einfach, habt die apokalyptischen Reiter im Hinterkopf, beobachtet euch mal, ob ihr die macht und gebt Streit Raum und erkennt ihn als Prozess und merkt euch Rupture and Repair. Repair findet oft nicht statt und dann wird es destruktiv. Wir müssen darauf achten, dass wir reparieren.
Und meistens will man ja auf beiden Seiten das Gleiche, Positive bewirken. Das Ende vom Streit ist häufig nicht, dass man tatsächlich getrennte Wege geht.
Ja, das ist nur die Angst im Kopf dann. Deswegen dieses sich gegenseitig Sicherheit in dem Moment geben, bedeutet, dass wir die Möglichkeit ausschließen, uns zu trennen oder den anderen zu verlieren.
Ja,
Ja.
schön, wunderbares Thema. Könnten wir bestimmt noch super lange drüber reden, aus allen möglichen verschiedenen Perspektiven heraus gesehen. Aber ich finde, so im Kleinen und Kurzen haben wir es und vor allem du auch sehr gut zusammengefasst.
Das finde ich auch. Ich danke dir sehr dafür und auch für deine Beispiele aus dem Teamkontext bei euch. Also vor allem auch das mit dem Regelwerk, das bei euch insbesondere auch Hohn verurteilt, fand ich sehr erhellend. Den Gedanken war ich noch nicht so gegangen. Und das fand ich schön, dass du das nochmal so offensichtlich gemacht hast, dass es dafür wirklich auch Regeln gibt, ne? Die das ganz klar zeigen, was nicht in Ordnung ist.
Ja, gerne. In
Dann
diesem Sinne.
tschüss.
Ciao.